Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 20. August. Alexander Lukaschenko ist richtig sauer. Diesmal richtet sich der Zorn des gekränkten Herrschers auf die Europäische Union. Er diktierte der staatlichen Nachrichtenagentur seines Landes in die Feder, Zitat, bevor sie mit dem Finger auf uns zeigen, sollten sie die Themen wie die Gelbwesten in Frankreich oder die schrecklichen Unruhen in den USA auf die Tagesordnung ihrer Treffen setzen. Zitat Ende. Lukaschenko, plötzlich eine Stimme der weltweiten Gerechtigkeit. Na sowas. Woher kommt das? Der Despot aus Weißrussland, der auf seinem Stuhl sitzt wie mit Patex festgeklebt, bekommt verschärften Druck von außen. Und zwar von genau dieser Europäischen Union. Die Bundeskanzlerin erkennt nämlich die von ihm gefälschten Wahlen nicht mehr an.
Es gibt für uns als Mitglieder des Europäischen Rates keinen Zweifel daran, dass es massive Regelverstöße bei den Wahlen gegeben hat. Die Wahlen waren weder fair noch frei. Und deshalb kann man die Ergebnisse dieser Wahlen auch nicht anerkennen.
Gleichzeitig erhebt Lukaschenkos offizielle Gegenkandidatin, die mittlerweile das Land verlassen hat, verlassen musste, weiterhin ihre Stimme. Svetlana Tichanowskaja meldet sich aus dem Exil in Litauen zu Wort. Sie erklärt noch einmal, worum es hier geht. Dass Demonstranten eingesperrt werden, brutal verletzt und auch getötet. Und das mitten in Europa.
People who went out to defend their vote in the streets of their cities all across Belarus were brutally beaten, imprisoned and tortured by the regime desperately clinging onto power. Hundreds were injured. At least two people lost their lives. This is taking place right now in the middle of Europe.
In der Tat, mitten in Europa. Minsk liegt dichter bei Berlin als Rom. Lukaschenko sollte auf sein Volk hören, denn die Weißrussen sind, und jetzt zitiere ich die Nationalhymne seines Landes, ein friedliches Volk mit dem Herzen treu dem Vaterland. Sie sind gute Freunde und stärken sich in einer tüchtigen und freien Familie. Das ist genau der Text, den Alexander Lukaschenko selbst vor rund 20 Jahren als damals neue Nationalhymne durchgesetzt hat. Wahrscheinlich hat er sie selbst gedichtet. Unsere weiteren Themen heute. Der ehemalige amerikanische Präsident Barack Obama hat auf dem gerade stattfindenden Kongress der Demokratischen Partei heute Nacht gesprochen.
Tonight I'm asking you to believe in Joe and Kamala's ability to lead this country out of these dark times and build it back better. Because that's what's at stake right now. Our democracy.
Die wichtigsten Momente gleich hier. Mit dem Vorstandsvorsitzenden des Energiekonzerns Uniper, Andreas Schierenbeck, spreche ich über die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 und warum er sich den Amerikanern widersetzt und noch immer an einen Erfolg dieser Unternehmung glaubt.
Also es ist wirklich eher ein Thema der Politik und ich glaube im Endeffekt wird sich die normale Diskussion dahin bewegen, dass wir diese Pipeline fertigstellen werden.
Unsere Börsenreporterin an der Wall Street, Sophie Schimanski, berichtet, warum sich die Aktien der amerikanischen Einzelhändler trotz guter Quartalszahlen nicht nach oben bewegen. Und wir schauen nach Chile, wo sich eine tapfere Lehrerin mit dem amerikanischen Hollywood-Star Mel Gibson angelegt hat und, so viel sei verraten, gewonnen hat. Außerdem, Sie hören, wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg seine journalistischen Waffen streckt und künftig keine Sommerinterviews mit Politikern mehr machen will, nur weil er eines gründlich versiebt hat. Der Parteitag der Demokraten in den USA ist zwar weitestgehend eine virtuelle Veranstaltung über Zoom, aber er schlägt Wellen in der realen Welt. Vor allem nach der heutigen Nacht. Es haben nämlich viele Redner das Wort ergriffen seit Montag. Aber der Wichtigste trat heute Nacht ans Rednerpult, Barack Obama.
Good evening, everybody. It's not a normal time. So tonight I want to talk as plainly as I can about the stakes in this election.
Und der Mann hat geliefert mit wohlgewählten, aber dennoch muss man sagen, sehr deutlichen Worten hat er seinem Nachfolger, dem amtierenden Präsidenten Donald Trump, die Leviten gelesen.
I never expected that my successor would embrace my vision or continue my policies. I did hope, for the sake of our country, that Donald Trump might show some interest in taking the job seriously. But he never did. For close to 4 years now, he has shown no interest in putting in the work. No interest in using the awesome power of his office to help anyone but himself and his friends. No interest in treating the presidency as anything but one more reality show that he can use to get the attention he craves. Donald Trump hasn't grown into the job because he can't.
Und dann, noch wichtiger vielleicht, empfahl Obama der Öffentlichkeit und seiner eigenen Partei den Gegenkandidaten Joe Biden als neuen, als künftigen Präsidenten. Naja, hinter verschlossener Tür hatte er sich auch schon anders geäußert. Angeblich hat er da gesagt, dass Joe Biden vielleicht nicht so richtig geeignet für die Position Nummer 1 sei. Und gerade wegen dieser Gerüchte musste diese Wahlempfehlung heute Nacht demonstrativ und eindrucksvoll ausfallen. Und wie das geht, weiß keiner besser als der begnadete Rhetoriker Obama, der, wenn er nicht schon den Friedensnobelpreis abgeräumt hätte, heute Nacht sicherlich den Rednerpreis verdient hätte.
12 years ago, when I began my search for a vice president, I didn't know I'd end up finding a brother. Joe's a man who learned early on to treat every person he meets with respect and dignity, living by the words his parents taught him. No one's better than you, Joe. But you're better than nobody. That empathy, that decency, the belief that everybody counts. That's who Joe is. When he talks with someone who's lost her job, Joe remembers the night his father sat him down to say that he'd lost his. When Joe listens to a parent who's trying to hold it all together right now, he does it as a single dad who took the train back to Wilmington each and every night so he could tuck his kids into bed. For 8 years, Joe was the last one in the room whenever I faced a big decision. He made me a better president, and he's got the character and the experience to make us a better country.
Das Objekt dieses Streites, um den es jetzt geht, ist 1230 Kilometer lang. Dieses ominöse Etwas startet an der russischen Küste, läuft am Boden der Ostsee lang und endet in der Nähe des kleinen Städtchens Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern. Provinzielle Kulisse, aber weltpolitische Bedeutung. Die Rede ist von Nord Stream 2. Das ist jene Gaspipeline des russischen Konzerns Gazprom, mit der Deutschland seine Energieprobleme lösen will, die sich durch den Ausstieg aus Atomkraft und Kohleverstromung ergeben haben. Aus Sicht der Amerikaner erzeugt diese Pipeline mit dem Russengas eine gefährliche Abhängigkeit von Putin. Und das Ganze sei ohnehin ein großer geopolitischer Fehler. Die USA drohen deshalb mit Sanktionen.
It's a clear warning to companies aiding and abetting Russia's malign influence projects will not be tolerated. Get out now or risk the consequences.
In diesen Tagen und Wochen werden die letzten Kilometer der Gaspipeline Nord Stream 2 fertig gebaut. Oder eben auch nicht. Trump tobt und droht, Merkel schaltet auf stur. Mittendrin in diesem Weltkonflikt befindet sich Andreas Schierenbeck aus Düsseldorf, der Chef von Uniper. Dieses Energieunternehmen ist mit 950 Millionen Euro, also fast einer Milliarde Euro, an der Finanzierung der Pipeline beteiligt. Einen schönen guten Morgen, Andreas Schierenbeck.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Steingart.
Herr Schierenbeck, Sie sind ja einer der wesentlichen Finanzierer der Gaspipeline Nord Stream 2, die Deutschland mit russischem Gas versorgen soll. Die amerikanische Regierung ist strikt dagegen und sagt, ihr begebt euch in die Abhängigkeit von Putin bei eurer so wichtigen Angelegenheit wie der Energieversorgung. Ihr schwächt Europa damit. Haben die Amerikaner nicht ein bisschen recht?
Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte. Wir importieren in Deutschland seit über 50 Jahren Gas in einer sehr verlässlichen Art und Weise. Und wir hängen in Deutschland und Europa natürlich sehr stark vom Gas auch ab. Und von der Warte aus sehe ich diese Abhängigkeit einseitig nicht. Es ist vielmehr so, dass die Gasversorgung, wenn wir sie sicher gestalten wollen, Nord Stream 2 benötigt, weil wir werden in den nächsten Jahren in Europa wesentlich weniger Gas produzieren als heute. Und diese Importlücke müssen wir schließen mit einer Pipeline, aber auch mit LNG.
Aber Ihnen selbst sind ja Zweifel gekommen, ob dieses ambitionierte Projekt überhaupt fertiggestellt wird oder ob nicht womöglich Ihre finanzielle Beteiligung dort, immerhin reden wir über fast 1 Milliarde, die Sie zur Finanzierung beitragen, ob dieser Beitrag zur Finanzierung nicht womöglich fehlgeleitet ist, wenn es nicht zustande kommt.
Wir glauben an das Projekt und ich glaube an das Projekt. Wir glauben auch an die Notwendigkeit des Projekts. Und dass es technisch fertiggestellt wird, daran habe ich überhaupt keine Zweifel.
Aber wir reden ja über Politik und da zählt im Übrigen auch, was die Gasversorgung nachher angeht. Und wenn nur ein einziger Kilometer fehlt, wird es kein Gas aus Russland geben.
Auf den Punkt wollte ich gerade hinauskommen. Das Projekt ist natürlich auch zum politischen Spielball geworden und das macht das natürlich etwas komplizierter. Weil als Ingenieur kann man technische Risiken viel besser bewerten als politische Risiken.
Aber in einem Zwischenbericht Ihres Hauses heißt es, dass ich die Wahrscheinlichkeit erhöht habe, dass es zu Verzögerungen im Bau der Gasleitung oder womöglich nicht zu einer Fertigstellung komme. Das haben Sie ja, weil Sie das auch müssen, an Ihre Aktionäre adressiert. Sie haben darauf hingewiesen, dass hier womöglich dieser nicht ganz unbeträchtliche Beitrag, den Sie ja zum Bau dieser Pipeline leisten, im Feuer steht.
Es gehört bei uns zum normalen Tagesgeschäft, dass wir uns große Projekte angucken, vom technischen und auch von anderen Risiken betrachtet. Und das haben wir in diesem Bericht auch gemacht. Der Beitrag war in den vorigen Risikoberichten im Prinzip in wesentlich gleicher Form auch so erwähnt, weil das ist ein politisches Thema geworden. Und darauf haben wir natürlich hingewiesen.
Man hat aber das Gefühl, es braut sich hier etwas heftiger zusammen. Das sind Kräfte, die womöglich auch selbst im Fall einer Wahlniederlage von Donald Trump nicht verschwinden werden, oder?
Ja, wir werden sehen, wie die Amerikaner sich entscheiden in der Wahl. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, haben Sie da einen wichtigen Punkt angesprochen. Ich glaube, die Balance in der Welt ist ein bisschen aus der Reihe geraten. Das Thema Öl, was früher ein wichtiger Importschlager für Europa war, für die Energieversorgung, geht ein Stück weit zurück. Die USA haben natürlich auch im Öl beträchtliche Interessen. Und früher war es eine Art Balance zwischen Ölimport in Europa und Gasimport wesentlich aus Russland. Und wenn Öl jetzt, sage ich mal, noch schneller in der Bedeutungslosigkeit verschwindet oder zurückgeht als Gas, dann wird das ein bisschen einseitig. Auf der anderen Seite sind wir genau bei Uniper damit befasst, auch die Versorgung sicherzustellen. Und deswegen sagen wir, wir brauchen die Pipeline und wir brauchen auch ein LNG-Terminal in Wilhelmshaven, um halt dort wirklich nicht nur von einer Seite abhängig zu sein.
Das ist das Terminal, das Fracking-Gas aus den USA nach Deutschland importieren soll.
Nicht nur Fracking-Gas, sondern jede Form von LNG, weil das Thema LNG ist natürlich ein sehr, sehr flexibler Markt. Auch uns ist es schon passiert, dass gekaufte und zugesagte LNG-Lieferungen mitten auf dem Atlantik umgedreht worden sind und nach Asien geschifft worden sind, weil dort einfach ein besserer Preis geboten wird. Also nur von LNG kann man auch nicht abhängig sein.
Aber erhalten wir jetzt nicht die Quittung einer Energiewende, die von Frau Merkel und anderen vielleicht nicht bis zu Ende gedacht war? Es bleiben die Alternativen, die Regenerativen, die aber eben nicht schwankungssicher sind. Und diese Lücke muss jetzt ja mit irgendwas gefüllt werden. Und so kam ja das Russengas ins Spiel.
Ja und nein. Also das eine ist, das sehen Sie richtig, die Energiewende wird den Bedarf unserer Meinung nach Gas erhöhen. Weil wenn wir Atomkraft abschalten, wenn wir Braunkohle und Steinkohle abschalten, werden wir, auch wenn wir die Renewables weiter ausbauen, mehr Gas brauchen, um die Spitzen abzudecken, um Ausfälle abzudecken etc. Und dazu kommen natürlich, und das würde ich sagen, ist eigentlich der größere Grund, was in Europa passiert ist, dass unsere eigene Erzeugung von Gas meiner Meinung nach dramatisch zurückgeht. Wir erzeugen heute in Europa ungefähr 140, 150 Milliarden Kubikmeter Gas. In Norwegen, in Niederlanden, auch in Großbritannien. Und das geht bis 2035 auf ca. 80 Milliarden Kubikmeter zurück. Die Felder werden leer. Gröningen in Niederlanden wird schneller runtergefahren, weil dort Erdbeben auftreten. Und diese Lücke kommt natürlich erschwerend dazu und die muss jetzt geschlossen werden.
Dabei hätten wir doch in Deutschland, habe ich zumindest gelesen, auch Fracking-Gas, also im Schiefergestein eingespeicherte Gasvorräte, die man durchaus akquirieren könnte. Aber das Ganze wird von der deutschen Bevölkerung offenbar so eingeschätzt, dass es sich hier um ein Risiko handelt und deswegen kein Politiker dran geht. Ist das richtig so, diese Information?
Jetzt bin ich ja nicht in der Förderung, sondern eher im Handel und in der Verteilung und in der Erzeugung von elektrischem Strom. Aber ich würde diese Aussage genauso sehen. Wir haben eigentlich genug Gasreserven in Deutschland, aber wir wollen diese Technologie nicht einsetzen. Das ist zurzeit der Stand der Lage. Ja. Ändert aber nichts daran, dass wir LNG brauchen und Pipeline-Gas.
Wir haben uns ja jetzt entschieden, die Politik hat sich entschieden, Nord Stream 1 und 2, Gerhard Schröder im Verwaltungsrat, Frau Merkel ist auch willig und entschlossen, das zu tun. Ihre Einschätzung nochmal. Sie haben da ja einen Betrag im Spiel, der Ihren operativen Jahresgewinn übersteigt. Das heißt, für Sie als börsennotiertes Unternehmen wäre hier, wenn dieser Kredit, den Sie dort gegeben haben, dem Konsortium, tatsächlich nicht zur Rückzahlung käme oder das Projekt insgesamt in Schieflage gerät, wäre doch Ihr Jahresergebnis massiv in Gefahr, oder?
Also wie das bilanziell sich auswirkt, da würde ich jetzt nicht viel zu sagen. Das muss man sich angucken, wenn es soweit ist. Und ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird, weil das Projekt wird fertiggestellt werden. Es ist eine größere Investition, aber ehrlich gesagt sind wir in dem Geschäft, große Investitionen zu treiben. Und auch andere Investitionen, die wir haben, sind in der Größenordnung. Also allein um unser Portfolio bis 2035 CO2-neutral zu gestalten in Europa, und auch unsere Interessen, die wir sonst in unserer Strategie haben, werden wir über 1,2 Milliarden in den nächsten Jahren ausgeben, neu investieren in Wachstumsprojekte. Und auch der Bau von Kraftwerken durchaus in derselben Größenordnung. Also es ist kein besonders großes Thema, was wir nicht kennen oder beherrschen oder was wir sonst nicht machen würden.
Das ist ja doch jetzt hier Weltpolitik. Sie sind betroffen, aber in gewisser Weise auch Spielball. Wer wird sich durchsetzen? Putin, Merkel, Trump in diesem Dreieck?
Ich glaube, die Pipeline wird fertiggestellt werden. Es ist eine gute Kompromisslösung mit dem gleichzeitigen Bau oder hoffentlichen Bau von Wilhelmshaven als LNG-Terminal, um dort auch einen Markt zu schaffen. Wir sind als Uniper das einzige deutsche Unternehmen, was zurzeit Flüssiggas aus den USA importiert. Das machen wir bereits seit einiger Zeit. Und ich glaube, das ist wirklich nur ein politisches Thema, weil schließlich importiert die USA auch Öl und Gas von über 10 bis 14 Milliarden jährlich aus Russland. Und wir importieren als Europa für ca. 9 Milliarden Euro Gas aus Russland. Also es ist wirklich eher ein Thema der Politik. Und ich glaube, im Endeffekt wird sich die normale Diskussion dahin bewegen, dass wir diese Pipeline fertigstellen werden.
Aber am Wahlabend werden Sie aufbleiben und mit Interesse verfolgen, wie das in den USA weitergeht, in der Hoffnung vielleicht, dass ein Regierungswechsel auch Ihre Schmerzen lindert, oder?
Das würde ich nicht so sehen, aber ich würde mir die Wahl auf jeden Fall angucken und ich hoffe, dass das Ergebnis auch rechtzeitig und schnell dann zur Verfügung steht. Und unabhängig davon, wie die Positionen zu Nord Stream sind, ist das halt wirklich eine interessante Wahl dieses Jahr.
Und Ihre Sympathien?
Ich kenne jetzt beide nicht wirklich so gut, dass ich sagen kann, da habe ich eine Sympathie für den einen oder den anderen. Möge der Bessere gewinnen.
Okay, also Sie bleiben das Kind in der Mitte, politisch auch. Dann bedanke ich mich für das Gespräch und drücke Ihnen die Daumen, dass Sie Ihr Investment in den nächsten Monaten nicht verlieren werden. Vielen Dank, Andreas Schierenbeck.
Vielen Dank.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Gestern hatten wir ja schon über den amerikanischen Einzelhandel gesprochen. Walmart hatte erstaunliche Zahlen vorgelegt und die Aktie machte einen schönen Sprung. Mal gucken, wie es dem Rest der Branche so geht. Wir schauen nach New York und ich sage einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Guten Morgen, Gabor.
Jetzt kommen ja die nächsten Zahlen, Sophie, von den Einzelhändlern Lowe's und Target. Sind die Ergebnisse vergleichbar toll wie die von Walmart?
Ja, absolut. Beide hatten, wie Walmart, etwas, was man hier ein Monsterquartal nennt oder ein Blowout-Quartal. Und bei Target war es sogar noch besser als bei Walmart zum Beispiel. Bei Target gibt's eigentlich alles. Schreibwaren, Möbel, Klamotten, Kosmetik. Und sie sind in der Pandemie umgestiegen auf Curbside-Pickup. Also man bestellt online und dann kann man es eben abholen und die Sachen werden ins Auto geladen mit möglichst wenig Kontakt. Und in diesem Bereich ist der Umsatz um 700% gestiegen. Also sie haben alles richtig gemacht. Der Gewinn ist um 80% gewachsen und damit haben sie ihren Marktanteil insgesamt deutlich erhöhen können um 5 Milliarden Dollar. Der CEO Brian Cornell im TV-Interview nach den Ergebnissen hat gesagt, sie haben wirklich in allen Bereichen sich auch Marktanteile von der Konkurrenz genommen.
Across our business, we're picking up share from our competitors, whether they're specialty players, department store, or also some of our traditional retail competitors. So the market share number of 5 billion to me is the most important number on the print. And it just shows the relevance of our brand, the momentum and the trust we're building with American consumers.
Und dann gab es noch Zahlen von der Baumarktkette Lowe's, ebenfalls ein starkes Quartal, 30% Umsatz plus, fast 70% plus im Gewinn und vor allem stark auch hier der Online-Umsatz, der hat um 135% zugelegt. Also wir sehen überall das gleiche Muster, alle, die es geschafft haben, auf Online umzusteigen oder Online auszubauen, haben eigentlich gewonnen.
Schlägt sich das denn dann auch im Aktienkurs nieder?
Teilweise, nicht durch die Bank weg. Target hat gestern deutlich zugelegt, im zweistelligen Bereich, aber Home Depot und Walmart zum Beispiel sind gefallen, Kohl's ebenfalls, das ist eine Kaufhauskette. Die Frage, die für alle Einzelhändler gleich gilt und der Erfolg der Aktie hängt eigentlich davon ab, wie sie diese Frage beantworten können, ist, wie lange kann das so weitergehen? Weder Target noch Walmart haben zum Beispiel eine Guidance gegeben, also einen Ausblick. Was für Target zum Beispiel jetzt eigentlich wichtig gewesen wäre, wäre die Back-to-School-Saison. Also wenn die Schüler eben nach den Sommerferien wieder in die Schule gehen. Nur weiß dann natürlich niemand, ob sie das flächendeckend tun werden. Und wenn ja, wie lange sie in der Schule bleiben werden. Oder gibt's noch mal eine Stay-at-Home-Order? Und dann noch in Other News sozusagen eine Meldung wert auf jeden Fall, dass Apples Aktie eine weitere Decke durchbrochen hat. Die Marktbewertung liegt jetzt bei über 2 Billionen Dollar, also damit größer als die von Alphabet, also der Google-Mutter, und Facebook zusammen.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
In der Hauptstadt tobt ein ziemlich bizarrer Streit auf der Ebene der Ministerien um das Vermächtnis dieses bedeutsamen Kanzlers.
Die Bilder dieser Wochen und Tage zeigen uns unsere Pflicht. Und so will ich allen in der DDR zurufen, ihr steht nicht allein. Wir stehen an eurer Seite. Wir sind und bleiben eine Nation. Und wir gehören zusammen.
Helmut Kohls Verdienste um die Einheit sollen unter den Tisch gekehrt werden. Mehr dazu weiß mein Kollege Rasmus Buchsteiner aus der Hauptstadtredaktion von The Pioneer. Hallo Rasmus, was ist da los bitte?
Tja Gabor, es gibt handfesten Streit in der Hauptstadt, in der Regierung. Die Regierung sitzt gerade am Jahresbericht Deutscher Einheit und der ist in diesem Jahr, 30 Jahre danach, natürlich besonders wichtig. Das Wirtschaftsministerium will sozusagen die große Linie zeigen und nicht zuspitzen auf eine Person, nicht auf Helmut Kohl und unbedingt keine Namen nennen. Das Verteidigungsministerium sagt, das geht so nicht. Aus Gründen geschichtswissenschaftlicher Seriosität müssen wir den Helmut Kohl nennen. Und dieser Streit, diese Posse, die wird jetzt wahrscheinlich auf höherer Ebene entschieden werden müssen, von den Ministern vielleicht sogar.
Und was denkst du, wer wird sich durchsetzen? Helmut Kohl?
Ja, Gabor, jetzt, wo die ganze Sache öffentlich ist, denke ich schon, Helmut Kohl. 2 CDU-Ministerien, die müssten doch am Ende doch in der Lage sein, mit einer Formulierung, wie auch immer, dann tatsächlich diese Beamtenposse zu beenden.
Und der historischen Wahrheit gerecht zu werden.
Genau, Gabor.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Naja, dass die Anwälte des Schauspielers Mel Gibson so dumm töricht waren, sich mit einer chilenischen Lehrerin anzulegen. Die Frau Santiago, Johanna Aguto, wurde erst wegen des Corona-Lockdowns in ihrer Heimat arbeitslos, hatte dann aber schnell eine ziemlich clevere Geschäftsidee. Sie stellte nämlich fest, dass der Vorname des Filmstars Mel fast so klingt wie das spanische Wort für Honig, Miel. Und so schuf sie die Honigmarke Miel Gibson und vertrieb kleine Gläschen ihres Produkts im Internet. Prompt gab es die juristische Abmahnung aus L.A. mit der Androhung von saftigen Schadensersatzforderungen. Die Frau wollte eigentlich schon aufgeben, als sie sich an eine Schlüsselszene des bekanntesten Films von Mel Gibson erinnerte, Braveheart.
Wollt ihr kämpfen?
Oh ja, kämpft und ihr sterbt vielleicht. Flieht und ihr lebt. Wenigstens eine Weile. Und wenn ihr dann in vielen Jahren sterbend in eurem Bett liegt, wärt ihr dann nicht bereit, jede Stunde einzutauschen von heute bis auf jeden Tag, um einmal nur, ein einziges Mal nur, wieder hier stehen zu dürfen, um unseren Feinden zuzurufen, ja, sie mögen uns das Leben nehmen, aber niemals nehmen sie uns unsere Freiheit.
Sie mögen mir die Freiheit nehmen, aber niemals meinen Honig, dachte sie dann wohl. Und sie tat das, was Mel Gibson in dem Film auch getan hat. Sie kämpfte. Sie ging an die Presse und der Fall schlug schließlich weltweit so hohe Wellen, dass die Kanzlei die Abmahnung zügig zurückzog. Irgendjemand in Los Angeles muss dann doch noch seinen Kopf eingeschaltet haben. Der PR-Schaden war deutlich größer als die entgangenen Lizenzeinnahmen aus dem Honig von Johanna.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass der RBB, also der Rundfunk Berlin-Brandenburg, künftig auf das beliebte politische Fernsehformat Sommerinterview verzichten will. Politik am See hieß die Reihe in diesem Jahr und geladen wurde auch der damals noch Fraktionsvorsitzende der Brandenburger AfD im Landtag, Andreas Kalbitz. Sie wissen schon, der Mann, der seinen Parteikollegen zur Begrüßung gern mal auf die Milz schlägt. Kalbitz wird vom Verfassungsschutz offiziell als rechtsextrem eingestuft. Daher hätte man von der Politik am See, also dem Interview des RBB, natürlich kritische Fragen erwartet. Stattdessen war das Ganze so lieblich wie das Setting, lauschige Atmosphäre am Ufer des Sees von Senzig bei Königs Wusterhausen. Trauerweide im Hintergrund, Korbsessel im Sand und da saß dann der Rechtsradikale, naja, und durfte über Umwelt- und Wirtschaftspolitik plaudern und sich auch über den Verfassungsschutz auslassen.
Der Verfassungsschutz wird ganz klar instrumentalisiert. Gerade im Osten ist die Sensibilität ja viel größer. Da weiß man, was es heißt, wenn die Regierung den Geheimdienst losschicken muss gegen die Opposition, weil sie mit Argumenten nicht mehr beikommt. Wir werden dagegen auf dem Rechtswege vorgehen, weil es in der Sache einfach falsch ist.
Der RBB, der brav das Mikrofon gehalten hatte, musste sich danach eine Menge Kritik gefallen lassen. Und zerknirscht gestand der Chefredakteur Christoph Singelstein sein Name öffentlich ein.
Ich denke, dass wir das, was wir an Expertise im Haus haben, an dieser Stelle nicht haben, gut genug mit in das Interview haben einfließen lassen. Da hätten wir deutlich besser sein müssen.
Jetzt, Wochen später, die unfassbare Entscheidung. Zukünftig wird der Sender, nein, nicht bessere, härtere, kritischere Interviews führen, sondern es wird im RBB keine Sommerinterviews mit Politikern mehr geben. Offizielle Begründung, das Format des Sommerinterviews sei veraltet. Naja, so sehen Kapitulationserklärungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aus. Offenbar hat jemand für sich das Motto von Christian Lindner angewandt, lieber kein Interview als ein schlechtes Interview. Aber was bitte ist das denn für eine publizistische Haltung? Mehr Mut möchte man den Kolleginnen und Kollegen vom RBB zurufen. Und zur Selbstertüchtigung spielen wir für Sie und für euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute Morgen Never Give Up. Ich wünsche Ihnen, uns allen, einen kämpferischen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.